Liebe Grüße. Ich möchte vor der Predigt noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für diese Gemeinschaft. Wir wollen dir danken, dass du unter uns bist und wir bitten dich um dein Erbarmen, dass du durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Bitte dich, lass mich nicht im Wege stehen, schenke du uns auch die rechten Herzen zu hören. Und Herr, wir geben dir die Ehre und wir danken dir dafür. Amen. Ja, zur Predigt für die Übersetzer, die Einleitung, die könnt ihr knicken, die auf dem Skript steht. Ja? Also ich habe eine andere, aber es sind nur drei Sätze. Ihr könnt auch ruhig das übersetzen, was auf dem Skript steht, ist nicht verkehrt, passt nur nicht. Aber ja, also ab Jakob, dem ersten Punkt, da geht es dann richtig los. Ja, ich habe den Text aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 33. Und da geht es eben um besagten Jakob. Da heißt es, er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furcht Jabbok. Und er nahm sie und er führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn doch. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Jakob von allem das Beste, das ist Titel der Predigt. Jakob von allem das Beste. Wir erleben mit Jakob die Geburtsstunde Israels. Israel als Nation, später in Ägypten erst geformt, aber den Ursprung, den erleben wir hier. Israel. Jahrtausende langer Segen, ausgehend von diesem Mann Jakob, der ein, wenn man nett sein will, Schlitzohr war, aber eigentlich ein bösartiger Betrüger. Und dann so ein Segen. Was hatte dieser Jakob, dass er so ein Werkzeug Gottes werden konnte? Bei so Leuten frage ich mich immer, was haben die, was ich nicht habe? Ja? Ich sehe jemanden im Mercedes vorbeifahren, da frage ich mich, was hat der, was ich nicht habe? Ein Mercedes, ja, sehe ich auch. Ja? Aber warum hat der einen Mercedes? Ja? Und ich einen Ford. Ford ist übrigens unvergleichlich. Was hatte dieser Jakob, dass er so ein Segen werden konnte? Sicher, es war eine reine Gnadenwahl der Souveränität Gottes. Das ist ja keine Frage. Aber dennoch gebraucht Gott auch unsere natürlichen Begabungen. Bei Paulus zum Beispiel war es die religiöse und kulturelle Bildung. Bei dem Arzt Lukas die Rationalität. Bei Johannes und Barnabas die Sensibilität. Bei Petrus vielleicht ein gewisses Draufgängertum, was Gott benutzt hat. Was hatte Jakob? Schauen wir uns diesen elenden Betrüger an, Jakob. Das heißt übersetzt Fersenhalter, was sinngemäß Betrüger heißt. Der Name ist Programm. Was hatte dieser Jakob? Dieser Jakob hatte vor allem eines. Er wusste, was er wollte. Und er wollte von allem nur das Beste, bitteschön. So wollte er das Erstgeburtsrecht. Haus und Gut, wollte er unbedingt haben. Und er hat es gepackt, hat es bekommen. Dann wollte er heiraten, was ja kein Verbrechen ist. Er wollte nicht irgendwen heiraten. Die Schönste sollte es sein. Es ist schade, dass meine Frau heute Morgen nicht hier ist. Da kann ich. Die Schönste sollte es sein. Zielorientiert. Die will ich haben. Hat er 7 Jahre Frondienst geleistet, um seine Frau zu bekommen. Hat man ihn betrogen? Hat er die Verkehrte bekommen? Nicht gut. Hat er nochmal 7 Jahre gearbeitet? Stellt euch vor, ihr Männer, für eine Frau. Ja, 7 Jahre gearbeitet und nochmal 7 Jahre gearbeitet, weil die eine muss es sein. Hätte wahrscheinlich nochmal 7 Jahre gearbeitet. Er wusste, was er wollte. Und er wollte schon früh den Segen Gottes, wobei ich die Befürchtung habe, dass er das zu diesem Zeitpunkt nur aus materiellen Gründen haben wollte. Aber er wusste, was er wollte. Und er betrug und er machte und er tat, um seine Ziele umzusetzen. Und er hat sie erreicht. Um jeden Preis. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, was wir wollen. Es ist gerade unter jüngeren Menschen mehr und mehr ein Problem, sich festzulegen, was man wirklich will. Nicht? Früher waren wir mit 18 erwachsen, ne? So in Österreich, Ungarn, so die Zeit. Ne? Da waren wir 16 erwachsen. Ja? Da waren wir mit 18 erwachsen. Heute sind die Leute mit 30 nicht erwachsen, ja? Und überlegen, ja, wo geht es denn überhaupt lang? Also nicht alle, es gibt auch ein paar Ausnahmen. Ne? Also alle unter 30 seid gegrüßt. Ja, man muss wissen, was man möchte. Und das hatte Jakob. Und das prägte sein Leben. Und wenn wir wissen, was wir wollen, dann stellt sich die Frage, ob das, was wir tun und was wir leben, tatsächlich unseren Zielen dient. Da braucht man manchmal einen Augenöffner. Wenn ich bei uns in der Jugend frage, was wollt ihr? Dann sagen die alle, Jesus. Ja, soweit sind sie. Allerdings, das, was sie praktisch leben, passt nicht unbedingt immer zu dem Ziel, was sie da so haben. Ja, man eiert da so. Nein, wir müssen wissen, was wir wollen. Und Jakob war da anders. Er wusste sehr genau, was er wollte. Und er wollte nur das Beste. Mit nichts anderem gab er sich zufrieden. Hof und Gut, Traumfrau, willensstark seine Ziele verfolgt. Und um seine Ziele zu erreichen, da war Jakob jedes Mittel recht. Allerdings, nachdem er all seine menschlichen Ziele erreicht hatte, stellte er 2 Dinge fest. Erstens, er stellte fest, was er für einen Preis bezahlt hatte. Seine Familie, seine weitere Familie zerstört, eine gewisse Isolation im Kreise derer, die zu ihm gehörten. Einsamkeit und furchtbare Angst. Das war nämlich die Situation, wo wir ihn hier am Jabok antreffen. Sein Bruder, den er so behumst hatte, der kam ihm nämlich entgegengezogen mit einer viel größeren Macht, als er sie hatte. Er hatte Angst. Zerstörung, Isolation, Angst. Das war der Preis, den er bezahlt hatte. Und zweitens dämmerte ihm wohl, es reicht nicht, es reicht hinten und vorne nicht. All das, was ich habe, rettet mich nicht und es reicht nicht. Manchmal stehen auch die Leute im Mercedes. Sag mal, ihr fahrt keinen Mercedes, gell? Das Audi. Gut. Trabi ist, das ist ja noch schlimmer, also ist ja noch schlimmer als Mercedes, ist ja Kult. Ja. Manchmal stehen auch Mercedes-Fahrer oder wohlhabende Menschen vor den Ruinen ihres Lebens. So viel erreicht und so viel bezahlt. Das ist keine Ausnahme. In seiner Not und Enttäuschung kamen Jakob sicherlich auch manche Erinnerungen an seine Gotteserfahrungen, die er schon in der Familie machen konnte. Ja, sein Vater war ein guter, gläubiger Mann. Er hat Gotteserfahrungen machen können von Kindheit an. Und ich denke, dass das auch eine Rolle gespielt hat bei seiner Umkehr. Und hier sehen wir zwei mutmachende Dinge. Zum einen sind Enttäuschungen nicht immer schlecht. Nehmen Sie doch einer Täuschung die Maske. Ja, wir sagen, wir sind enttäuscht, sind getroffen, aber es ist eigentlich was Positives. Ja. Enttäuscht, ja, da war eine Täuschung und jetzt bin ich enttäuscht. Ich liebe es, enttäuscht zu sein. Noch mehr liebe ich es gar nicht, erst getäuscht zu werden. Aber enttäuscht ist also schmerzhaft meistens, aber durchaus auch etwas Gutes. Jakob merkte, das ist es nicht. Zum Zweiten macht es Mut im Hinblick auf noch nicht gläubige Familienangehörige. Das, was zum Beispiel unsere Kinder in frühen Jahren vom Glauben vermittelt worden ist, das kann jederzeit aufbrechen und das auch nach Jahrzehnten. Aber das nur am Rande. Es muss mehr geben. Von allem nur das Beste. Das war der Gedanke Jakobs. Und diese Erkenntnis, die ergriff ihn, die wuchs in ihm auf. Das Einzige, was wirklich groß ist, das ist der Segen Gottes. Darauf kommt es an. Das ist das Allergrößte. Das ist es, was ich unbedingt haben möchte, sagte Jakob. Und ich hoffe, wir sagen das auch. Ich liebe es, wenn die Leute sagen, ach, du hast schön gepredigt. Ja, das war mir früher sehr wichtig. Machst einen tollen Dienst. In den letzten Jahren, man wird ja älter, nicht? Da denke ich so innerlich, ja, kann ich mir nichts von kaufen. Ja? Also, was nützt es mir, wenn alle wohl reden, aber ich den Segen Gottes nicht habe? Ja, das ist, also ihr dürft mich gerne loben, ja, also wenn ich nachher gehe, verabschiedet mich mit Freuden, ja, es ist alles gut, aber ihr versteht, was ich meine, ja, das ist es doch nicht, was nützt es mir denn, wenn alle wohl von mir reden, was nützt es mir, wenn ich einen Mercedes habe, ja, was nützt es mir denn, egal was, wenn ich doch den Segen Gottes nicht habe, dann reicht es nicht. So sieht's aus. Immer wieder kommt es darauf an, was will ich haben? Bei Gott muss man wissen, was man will. Gottes Segen und das um jeden Preis. Immer und immer wieder stellt Jesus die Frage. Er fragt, was suchst du? Was willst du, dass ich dir tue? Was wollt ihr? Der reiche Jüngling. Durchaus angetan vom Glauben von Jesus. Der Jesus begehrte, der das ewige Leben begehrte, der den Segen Gottes begehrte, den musste Jesus wegschicken. Den musste Jesus wegschicken, weil er Geld für noch wichtiger hielt, zumindest für gleichrangig hielt. Nein, um im Segen Gottes zu leben, müssen wir wissen, was wir wirklich wollen. Wer den Segen Gottes gering achtet, wer den Segen Gottes nicht würdigt, der kann ihn nicht erhalten. Wer den Segen Gottes nicht recht würdigt, wird auch von Gott dessen als unwürdig betrachtet. So heißt es zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Paulus und Barnabas sprachen freimütig, damals predigten sie der jüdischen Gemeinde. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Wer Gottes Segen nicht würdigt, wer Gottes Gaben nicht würdigt, wer das Geistliche nicht würdigt, der wird es nicht erhalten können. Die Botschaft des dritten Buches Mose. Es gibt für jedes biblische Buch, da gibt es so ein Motto, was auch für uns als neutestamentliche Gemeinde die Botschaft des Buches ausmacht. Und das dritte Buch Mose mit den ganzen Opfern, gottesdienstlichen Geschichten und so weiter, da steht, so habe ich es gelernt, Unterscheidung zwischen heilig und profan. Ein ganzes Buch. Ich glaube, darauf kommt es an. Die Dinge Gottes, die heiligen Dinge, die Gott wirklich so wichtig sind, zu würdigen. Das ist kein kleines. Jakob, ein Lügner, ein Trickser, ein Betrüger. Aber was er hatte, war eine große Achtung vor einem großen Gott und er wusste, was er um jeden Preis wollte. Selbst als er mit dem Engel des Herrn kämpfte, mit Gott selbst, einer Theophanie oder eben auch mit Jesus Christus in seiner Existenz vor seiner menschlichen Geburt, selbst als er mit dem Engel des Herrn kämpfte, und dieser ihm große Schmerzen zufügte, klammert er sich an das Gewand des Engels und sagt, nein, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Man muss sich das vorstellen. Stellt euch vor, da prügelt jemand auf euch ein. Mein Gedanke, Flucht. Aber Jakob hängt sich an das Gewand des Engels und sagt, nein, nein, nein. Schlag mich tot, aber ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Dann hält er fest und der Engel schlägt auf ihn ein. Aber er weicht nicht. Nein. Ähnliches begegnet uns auch im Neuen Testament. Mich hat das so erinnert an diese blutflüssige Frau, die zu Jesus kam. Da heißt es: Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und griff sein Gewand. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann bin ich geheilt. Man muss wissen, was man will. Der Weg zum Segen. Aus dem Betrüger Jakob wurde Israel. Der Gottesstreiter. Sein Bild für die Wiedergeburt, die es damals so noch nicht gab, aber er wurde praktisch auch neu geboren an dieser Stelle. Aus Jakob, dem Betrüger, der Gottesstreiter. Aus Saulus wurde ein Paulus und kommt jemand zu Christus, so ist er eine neue Kreatur. Jesus sagte einmal zu einem jüdischen Gelehrten: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist das Erlebnis Jakobs, die Geburt Israels. Im Übrigen, auch wir haben bei Gott neue Namen. Ja? Das ist interessant. Also nicht nur Jakob, Israel, sondern auch wir. Damit so etwas passieren kann, überhaupt Segen passieren kann, sind drei Dinge wesentlich. Das erste, Gott fragt Jakob, was ist dein Name? Kannte er seinen Namen nicht? Doch, aber sein Name ist ein Bekenntnis. Ja. Gott ruft zur Buße und er sagt, na du, wie schaut's aus? Was ist denn dein Name? Hat er sich erschrocken, der Jakob, ja. Betrüger. Buße, Umkehr. Das zweite ist, wir müssen wissen, was wir wollen. Was wir wirklich wollen. Und das dritte ist, wir müssen erkennen, so wie es Jakob erkennen musste, dass wir ohne Gottes Gnade am Ende sind. Jakob kam an einem Punkt in seinem Leben, da hatte es sich ausgetrickst. Er war am Ende. Ich selber finde mich hier wirklich sehr gut wieder. Ich war als Jugendlicher immer ein ganz kleiner, smarter, schmaler Kerl. Der laufende Meter nannte man mich. Das war in der Pubertät schwierig. Und ich habe gelernt zu tricksen. Und ich war wirklich gut im Tricksen. Und ich hatte drei Brüder. Und ich war der, um den meine Eltern sich nie Sorgen machten. Ich war wirklich gut im Tricksen. Irgendwann hat es sich ausgetrickst. Mit 20 war ich am Ende. Ausgetrickst. Jakob hat sich ausgetrickst. Finn. Er wollte den Segen Gottes, aber er stand sich selbst im Wege. Willst du den Segen Gottes? Vielleicht stehst du dir selbst im Wege. Mit seinem Getrickse, mit dem er sich selbst den Segen Gottes erwerben wollte, mit seiner ganzen Art, seiner eigenen Klugheit, ja Verschlagenheit, seiner eigenen Stärke, all das musste Gott ihm nehmen, damit Jakob endlich zur Ruhe, im Frieden und in den Segen Gottes kommen konnte. Ihr Lieben, wie oft stehen wir uns im Wege? Mit unserer ungeschliffenen Art, unserer eigenen Kraft und Weisheit, wo wir an unseren eigenen Kräften und Weisheiten kämpfen und streiten, da wird es immer schlimmer. Aber da, wo wir uns in Wahrheit vor Gott ergeben, da wird alles gut. Manchmal können auch Krisen ein großer Segen sein. Sind wir bei Ostern auferstanden. Ja? Krise und Segen. Eines rettete Jakob in alledem. Er wusste, was er um jeden Preis möchte. Gottes Segen ist ihm das Höchste. Und obwohl Gott ihn schlug, obwohl Gott an ihm feilen musste, hielt Jakob fest, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wenn wir den Segen Gottes ererben möchten, da ist Gott manchmal genötigt, auch zu unangenehmeren Mitteln zu greifen. Auch wenn er das eigentlich nicht möchte. Wie oft wurden wir schon von Gott auf Dinge hingewiesen? Dinge endlich in Ordnung zu bringen, Dinge endlich anzugehen. Hat er geklopft? Hat er zu uns gesprochen? Und wir haben gesagt, ja, ja, bald, aber heute noch nicht. Ja, ja. Aber irgendwann kann es sein, dass Gott eingreift. Gott hat geworben, damit wir seine Gedanken umsetzen. Aber so oft reagieren wir nicht. Erst als Gott Jakobs garstige Art nicht überwinden konnte, musste er zum härteren Mittel greifen. Und er beendete Jakobs Kampf mit dem lähmenden, schmerzhaften Schlag auf die Hüfte. Nicht, dass Gott das gewollt hätte, aber er konnte Jakob nicht überwinden. Und da half dann nur der Schlag, der lähmende Schlag auf die Hüfte. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und dann heißt es, und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an. Das ist eine freundliche Umschreibung. Ja, da rührte er sein Hüftgelenk an. Als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte. Der Name Israel ist doppelsinnig. Und er ist im ersten Moment kein Kompliment. Ja. Du hast mit Gott gekämpft, hast gewonnen. Ist kein Kompliment, ist ein Problem. Gott kann uns mit seiner Liebe manchmal nicht überwinden. Du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Aber Gott lässt ihn nicht gehen, er lähmt ihn, nimmt seine Kraft. Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Wenn Gott unser garstiges Wesen nicht überwinden kann, muss er aus Liebe manchmal zu heftigeren Mitteln greifen. Aus Liebe, weil wir doch selber den Segen Gottes brauchen. Weil wir doch selber den Segen Gottes unbedingt haben und leben möchten und weil wir uns selber im Wege stehen. Als Gott sein Werk an Jakob vollendet hatte, geführt durch alle Tiefen der Selbsterkenntnis, geführt durch Freud und Leid, da wurde Israel geboren, der wahre Gottesstreiter, Segen über Jahrtausende. Und das wünsche ich euch, mir, auch in Situationen, die vielleicht nicht so einfach sind, am Saum des Gewandes festzuhalten. Ich lasse dich nicht. Lasse dich nicht, ich lasse dich nicht. Mag auch Himmel und Erde vergehen, aber ich lasse dich nicht. Sei denn, du segnest mich. Es gibt ein Lied, da heißt es, wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, drum vollende du dein Werk in mir. Wenn wir Gott nicht nur unsere Vorhaben, sondern uns selbst mit unserem ganzen Wesen überlassen, dann wird alles gut. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Der Apostel Paulus vergleicht das Leben des Christen mit einem zielorientierten Wettlauf. Wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ihr Lieben, die Zeit ist fortgeschritten und es ist mir eine Freude, mit euch in der Arena des Lebens zielorientiert zu laufen und zu rennen. Darin segne uns der dreieinige Gott. Amen.
Ja, vielen Dank, Markus, für diese wunderbare Predigt. Ich lade nun alle ein, in der Gebetsgemeinschaft Antwort auf diese Predigt zu geben. Ich werde sie dann mit meinem Gebet beenden.